Hallihallo. Heute haben wir was Besonderes mit euch vor, denn Katja, ja. Wir haben keinen Gast. Wir haben unsere nullte Folge, da war kein Gast.
Ja.
Da haben wir erklärt, was wir eigentlich machen wollen. Aber heute haben wir es mal gewagt und es ist kein Gast da. Wir sind auf uns selbst zurückgeworfen.
Clemens, just the two of us. Nur wir zwei.
Ja, nur wir zwei. Wir vermeiden es, Just the Two of Us von Bill Withers zu singen, damit ihr noch länger dran bleibt. Aber wir haben ein bisschen Fragen gesammelt im Voraus dieser Folge über Instagram und mal sehen, was sonst noch passiert. Ich weiß es nicht. Wir starten einfach.
Wir machen heute jetzt einfach mal so ein bisschen Freestyle. Also da gibt's jetzt heute hier keine Choreografie. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Und warum diese Content-Folge? Einfach, weil über die Zeit kamen immer ein paar Fragen von euch. Und haben mal gesagt, komm, jetzt ballern wir halt mal was raus. Und das machen wir heute. Ja,
los
genau.
Los geht das.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Clemens, dann starten wir gleich mal mit einer Frage, oder? In unserer Kategorie... Ja. Handwerk.
Handwerk.
Pass mal auf, Clemens. Und zwar haben wir nämlich von dem Konrad eine Frage. Die hat er auf Instagram gestellt und der fragt, Aufwärmen vor dem Sprechen, was sind eure Lieblingsübungen? Das war's für dich.
Ja, Shoutout an Konrad, auf jeden Fall. Guter Mann. Müsst ihr mal reinschauen. Der macht das Kommentartheater. Das ist ganz, ganz spannend. Das findet ihr auf Instagram. Der Konrad will wissen, welche, also Lieblingsübungen. Also, pass auf. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Übungen. Das muss man an der Stelle sagen. Die Gefahr ist immer, dass man die Übungen, wenn sie nicht gut angeleitet sind oder nicht gut vorbereitet werden oder wenn man die selber nicht so gut gezeigt bekommen hat, dass man sie auch falsch machen kann. Das muss ich an der Stelle als diplomierter Sprecherzieher schon mal sagen. Ich habe aber jetzt vor einer Woche wieder, oder also ja, während der Herbstferien wieder so eine Theaterprojektphase gehabt und da hat ein lieber Kollege von mir, Urs Klebe, der ist Prof für Schauspielsprecherziehung in Wien, und der hat da immer so ein bisschen Aufwärmen gemacht und da war ich auch als Teilnehmer mal wieder dabei und das ist schon cool, ne? Wenn jemand das so anleitet und da viel natürlich den Körper, Stimme und so weiter mit einbezieht, da haben wir uns allerdings sehr viel Zeit genommen, Katja. Da haben wir schon dann auch mal so eine halbe Stunde gemacht in der Gruppe Körper-Stimm-Training. Das ist natürlich für den Einzelnen, die Einzelnen nicht so richtig realistisch, ne? Das muss man auch sagen. Das heißt, ich brauche immer was Schnelles. Und für mich eine der Lieblingsaufwärmübungen, die mir mal ein Kollege gezeigt hat, oder ja, der hat mich da inspiriert und auch irgendwie so, der meinte das, glaube ich, ursprünglich gar nicht als Aufwärmübung, aber ich mache es jetzt manchmal so als Aufwärmübung. Stellt euch einen Jazzbass vor und der ist so ganz locker, ja. Also der ist nicht. Wirklich, der zupft da so ganz locker so seine Läufe runter und das klingt ungefähr so, jetzt muss ich doch singen. Dum 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 du dum du 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 du. Also ohne Druck am besten. Von ganz hoch bis ganz tief. Und so ein bisschen so vor sich hin singen. Ich gebe also nicht gleich Volldruck auf die Stimme, aber ich lasse sie so locker anschwingen. Also gerade so am Morgen. Es ist halt das alte Lied, was man immer wieder probiert, dass man die Stimme durch die ganze Range bringt. Also natürlich auch nicht gleich Druck drauf. Also der ganze Umfang wird angesprochen. Und also von ganz tief bis ganz hoch. So hoch es eben geht, aber nicht mit Gewalt. Und dann kommt so die Stimme, dann kommt so die ganze Stimmmuskulatur so langsam in Fahrt.
Also da könnte ich dir stundenlang zuhören, Clemens.
Ja.
Stundenlang. Das ist ja. Hast du schon mal überlegt, eine Single rauszubringen, vielleicht? Das ist ja früh Jazz mit Clemens Nicol.
Ja, das kann ja jeder machen. Das ist auch nicht, ich sage das ganz ausdrücklich. Das ist eine diverse Übung. Das ist nicht auf Männer beschränkt, ne? Weil man ja so assoziiert hier bla bla bla, das können nur tiefe Männerstimmen, das können Frauen genauso. Und alle dazwischen und außerhalb. Von daher, also das ist einfach nur,
Grüße, von Jan. Grüße an Jan Böhmermann gehen raus.
Ja, an der Stelle. Aber ich finde die Formulierung ganz schön. Aber das ist eine coole Übung und es betont so gut dieses, die Stimme aufwärmen, locker machen gleichzeitig, finde ich. Flexibel machen, so ein bisschen musikalisch, es ist natürlich auch so ein bisschen gesungen. Es ist aber überhaupt nichts Perfektionistisches. Also man muss auch gar nicht irgendwelche Töne treffen erstmal, sondern es ist sehr frei und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also neben vielleicht der Gleittonübung, also dass man eben so ist das vielleicht wirklich eine gute Übung, um die Stimme warm zu kriegen. Und das ist eine gute Sache, die kann man auch mal, weißt du, so wenn du, das kann man auch mal so in den, also ohne große performative Kraft machen, ne? Das kann man so vor sich hin machen auch. So auf dem Weg zum Studio oder so. Man kann das natürlich theoretisch auch mit artikulatorischem verbinden, ja. Also badu badu dab du di du du badu da. Was weiß ich. Also da, ich finde, das macht irgendwie Spaß. Einfach mal ausprobieren.
Und Clemens, jetzt mal wirklich Blick hinter deine Kulissen und Hand aufs Herz. Wärmst du wirklich jedes Mal, bevor du sprichst? Und ich meine jetzt nicht mit deiner Frau oder deinen Kindern, sondern wenn du im BR bist oder irgendwo auf der Bühne stehst, wärmst du jedes Mal deine Stimme auf?
Nein. Ehrliche Antwort. Aber, also jetzt zum Beispiel heute, also wir nehmen ja relativ spät am Tag auf und jetzt ist natürlich, ich habe heute schon gearbeitet, ich habe heute schon gesprochen, ich habe heute schon professionell gesprochen. Ich würde sagen, die Stimme ist schon auf einem ganz guten Spannungsniveau, hat heute schon einiges auch geleistet. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich die nicht mehr aufwärmen. Ich glaube, es ist eher so, wenn man lange nicht mehr gesprochen hat oder halt morgens, dann sollte man vielleicht so ein bisschen in Fahrt kommen. Und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, ganz hart kalkuliert, wie aufgeregt oder wie wichtig ist man, wie wichtig ist die Situation, wie aufgeregt ist man vor einem bestimmten Einsatz, ne? Vielleicht wärmt man sich vor Sachen, die man noch nicht so oft gemacht hat, lieber auf, weil ja auch Aufwärmen immer auch so eine Selbstzentrierung ist, so eine Konzentration auf sich selber, nochmal bei sich sein, nochmal auf den Körper hören, in den Körper reinhören, nochmal im Kopf ein paar Dinge durchgehen, auch was, ein bisschen was üben, gerne natürlich. Und also wenn da was Wichtigeres ansteht, bin ich natürlich eher dabei, als wenn sozusagen eine gewisse Routine da ist. Aber trotzdem, ich mache halt manchmal wirklich Üben so on the way quasi. Also so vor, eben wirklich so vor mich hin summen oder der Jazz-Bass, ne, sowas. Das finde ich, und das ist ja auch praktikabel. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also alles andere, dass man jetzt da so sich eine halbe Stunde nimmt vor jeder Aufnahme, das ist ja völlig unrealistisch. Das muss man leider sagen. Was ist denn deine Lieblingsübung, Katja?
Ja, ich wollte gerade noch sagen, wenn ihr in München wohnt und irgendwie morgens in der U-Bahn sitzt und euch überlegt, Mensch, was sind das für wunderbare Basstöne? Wen höre ich denn da? Wahrscheinlich ist es der Clemens, der ist auf dem Weg zur Frühschicht und dudelt sich da noch ein. Ja.
Also ich weiß noch nicht, ob ich jemals von der Frühschicht U-Bahn gefahren bin, aber Die sind manchmal sehr früh, diese Frühschichten. Ich habe jetzt eine vor mir, da ist Dienstbeginn, Frau Vogt, aufgemerkt, 4.30 Uhr.
Wow.
Ja. Und
Das heißt, man muss gar nichts.
Ja, 4.30 Uhr vor Ort sein. 4.30
Uhr vor Ort sein. Okay. Und 5 Uhr geht's auf Sendung.
Genau. 5 Uhr erste Show. Da muss man schon irgendwie gucken, dass man zumindest irgendwie was macht stimmlich, weil das ist halt wirklich mitten in der Nacht. Manche Leute fallen da gerade aus dem Club raus und man ist dann auf dem Weg zur Arbeit und denkt sich so, wow. Aber das ist eben auch ein Teil dieses Jobs, den ich da so habe und andere natürlich auch, viele andere auch. Radio, ihr wisst es alle, morgens am wichtigste Zeit, ne?
Ja.
Da muss was passieren.
Da haben wir ja in Folge 2 ganz ausführlich mit Claudia Konrad von Bayern 3 darüber gesprochen, die ja da viele, viele Jahre den Morgen auf Bayern 3 gemacht hat mit den Frühaufdrehern und auch sehr viel erzählen konnte zu dem Thema.
Du hast
4.30 Uhr, muss ich sagen, war ich jetzt noch nicht auf Sendung und ich habe es auch nicht vor, muss ich ehrlich sagen. und da wäre es auch mit Stimme aufwärmen, müsste ich auch auf jeden Fall machen. Also ich wärme auch nicht jedes Mal meine Stimme auf. Aber wenn ich sie aufwärme...
Katja Vogt gesteht.
Ja, Katja Vogt gesteht. Vor Moderationen auf alle Fälle, aber wenn ich jetzt so einen langen Trainingstag vor mir habe oder so, dann nicht. Und ja, was ich schon ganz, ganz gerne mache, ist, dass ich mir eben vorstelle, dass ich was sehr, sehr Leckeres gefrühstückt habe, kaue und dann die klassische Njam. Und also da gibt es ja sehr viel, was man da machen kann zum Aufwärmen. Und was ich aber sehr lustig finde, ist jetzt, glaube ich, keine Stimmaufwärmübung. Und trotzdem, ich glaube, ich habe das ja auch bei dir und der Simone gelernt damals am Ibo.
Simone Dorenburg.
Genau, Simone Dorenburg, ja.
Bei uns im Podcast schon gewesen.
Folge 4. Wow, dass ich das so weiß, einfach, gell? Ja. Irre. Dass ich das einfach so, ich habe es nirgendwo abgelesen. Es ist irre, wie ich das hier einfach mal so rausballer. Nein, und zwar dieses, sagen Sie mal, sind Sie noch ganz bei Trost? Oho, was sind denn das für Töne?
Ja, ja,
du
genau.
Du Lump, du.
Du das Schuft, ist, du. Ja,
ja.
Ja, das ist schon so ein bisschen... auch ein bisschen körperlich zu werden mit der Gestik dazu, ne, auch da so mal wirklich auch dazu zu stehen, richtig. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist das, was viele Leute nicht so auf dem Schirm haben, diese Körperlichkeit, die beim Sprechen auch wichtig ist und auch für die Stimme wichtig ist, dass der Körper wach ist, dass der bereit ist, dass der beweglich ist und ja, auch das Körpergefühl für einen selbst, wenn man da ein gutes Körpergefühl hat, dann kann man halt ganz anders mit seinem Instrument umgehen. Und das ist natürlich ein Prozess, das dauert auch ein bisschen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel selbst nicht der sportlichste Mensch der Welt, überraschenderweise. Aber,
das stimmt doch gar nicht, Clemens.
Aber... ich glaube, dass ich in meinem Studium zum Beispiel wirklich ein Körpergefühl bekommen habe oder auf jeden Fall ein besseres und manche Sachen dann auch schon so ein bisschen einschätzen kann. Und gleichzeitig, und da sind wir immer noch beim Körpergefühl, es gibt ja so eine Art Körpergedächtnis. Das heißt, wenn ich bestimmte Sachen öfter mache, dann erinnert sich der Körper daran, ach ja, das hat der Typ ja schon mal gemacht. Ach ja, vielleicht passiert jetzt wieder das und das. Und man kann sich dadurch auch so ein bisschen selbst trainieren oder in so eine Routine bringen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wertvoll. Was mir noch einfällt, Artikulationsübungen sind natürlich immer irgendwie witzig.
Ja.
Und es gibt eine, die ich gerne auch mit Gruppen mache. Stellt euch das Wort Apotheke vor. Also, wenn man das buchstabiert, APOTHEKE. Und jetzt buchstabieren wir es in folgender Weise. Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Hapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke. Also
bitte,
immer
Apotheke. Clemens, hör doch auf.
Und das jetzt ist rückwärts. Ja das.
Rückwärts. Ach, Clemens.
Epotheke, Kapotheke, Epotheke, Hapotheke, Tepotheke, Opotheke, Pepotheke, Apotheke.
Ciao, Leute. Danke fürs Zuhören. Ja. Ciao.
Nein, aber das sind natürlich
ganz viele. Da brauche ich einen Zettel. Das muss ich ja vor mir haben. Da bin ich gar
ja,
nicht.
Ja.
So flexibel bin ich da gar nicht mehr, muss ich sagen.
Kann man ja machen. Kannst du ja machen. Aber also das sind natürlich die typischen irgendwie so Zungenbrecher. Ne? Und diese Zungenbrecher, die trainieren einen natürlich auch gut, was die Artikulation angeht. Wichtig ist nur, dass man da nicht in so eine Automatisierung reinkommt, sondern dass man wirklich noch, also auch im Kopf mit dem Denken noch dranbleibt, selbst wenn es ein totaler Quatsch ist. Also Fischers Fritze fischt frische Fische, ne? Dass ich das wirklich nochmal denke und das ist nicht nur so abspule, dass ich also wirklich beim Text bin. Meistens funktioniert es dann auch besser.
Ja, was bei mir besser funktioniert, ist auf alle Fälle, du tschechisches Streichholzschächelchen, du. Das kann ich besser als deine Apotheke. So.
Ich habe jetzt übrigens, gerade fällt mir noch was ein. Das müssen wir spontan machen. Pass auf, hier schaut der Host noch selber bei Instagram nach. Es gibt nämlich von der DGSS, das ist die Deutsche Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung, die haben ein Zungenbrecherwort des Jahres gekürt.
Mhm.
Pass auf, das kommt, es gibt zwei.
Ja.
Auf Platz eins, Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Und zwei ist, oh Mann, da ist immer so ein Sound auf dem Ding drauf, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Oh ja.
Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Also das ist schon, das ist nicht so
schlecht.
Wobei ich
finde, der erste Zungenbrecher findet jetzt ja gerade in diesen politisch brisanten Zeiten, hat er nochmal andere Brisanz gewonnen, finde ich. Oder?
Ja, absolut. Ja.
Inkompetenz, Kompensations...
Kompetenz.
Kompetenz.
Das
da kann man trainieren auf alle Fälle.
Und, genau. Und man kann diese Sachen dann auch in irgendwelche Sätze einbauen, die man so sagt. Mhm. Katja, wie steht es um deine Inkompetenz-Kompensationskompetenz oder so? Dann wird das Ganze nochmal so ein bisschen echter und hat mehr Zugriff, als wenn ich nur das Wort alleine übe.
Aber weißt du, welche Erfahrung ich gemacht habe? Und ich weiß nicht, ob du die auch gemacht hast, dass diese ganzen Sprechtechnikübungen und Aufwärmübungen und so weiter, das ist ja alles außerhalb der Komfortzone. Und dass sich Leute wahnsinnig schwer tun, da so aus sich rauszugehen. Also das ist für viele so, oh nee, das sieht voll blöd aus. Und weil da passiert ja ganz viel im Gesicht. Und man sieht ja jetzt dann nicht wahnsinnig intelligent aus, wenn man da auch, aber ist halt wichtig.
Ja, also da muss man aber auch so ein bisschen, also das ist natürlich auch Aufgabe des Trainers, dann irgendwie so einen geschützten Raum zu schaffen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, aber ich finde, also ich habe da irgendwie überhaupt gar keine Hemmungen mehr. Und also wenn man das auch so als Trainer vorgibt und in der Gruppe auch sagt, jetzt lasst mal laufen, dann merken die Leute vielleicht auch, dass es jetzt gar nicht so schlimm ist und dass diese Sachen auch wieder vorbei sind irgendwann und so. Und das Ding ist, natürlich ist das viel spielerisch und so weiter, aber das geht ja auch darum, es soll ja auch so ein bisschen Spaß machen. Und man soll ja auch mal weg von seinen alltäglichen Gedanken gehen. Ne? Also ja,
das stimmt.
Aber ich kann schon verstehen, also bei manchen, dass das so ein bisschen schwierig ist. Aber so ist es halt.
Okay, dann haben wir, glaube ich, die Frage hier beantwortet vom Konrad zum Thema Aufwärmen vor dem Sprechen.
Richtig.
Genau. Wir haben aber noch mehr Fragen.
Okay, nächste. Wie baut man zum Publikum eine gute Verbindung auf? Mhm. Die Frage kam, glaube ich, von Nina, oder?
Ja.
Nina Rühl.
Genau.
Boah, das ist natürlich, das ist eine große Frage, würde ich sagen. Das ist eine ganz große Frage. Ich würde sagen, als Moderatorin, als Moderator, oder? Also, oder, ja.
Als Moderatorin, als Moderator oder vielleicht ja auch als jemand, der ganz klassisch präsentiert und vielleicht auf einer Bühne ist und eine Keynote oder so spricht.
Stimmt, ja.
Also was zunächst einmal ganz wichtig ist, ist der Blickkontakt. Also ohne den geht's nicht, wenn ich mich in meine Karteikarten vergrabe oder möglicherweise auch die ganze Zeit auf eine Leinwand hinter mir gucke, dann bekomme ich nicht mit, was passiert da im Publikum und dann fühlen sich ja die Leute auch nicht wahrgenommen. Also deswegen ist der Blickkontakt schon mal das Erste. Und was auch mal ein gutes Mittel ist, ist schon recht früh Fragen zu stellen. Also nicht im Sinne von, na, seid ihr alle gut drauf? Das
Wie geht's euch, Kempten?
Das kann Christian Oberfuchshuber machen, unser Warm-Upper, aber ansonsten würde ich das jetzt nicht empfehlen, sondern Fragen zu stellen, je nachdem. Was ich immer gut finde, ist auch, wenn man Bezug nimmt, eventuell zu einem Vorredner oder zu dem, was alle Leute mitkriegen. so in dem Raum. Also ja. Nehmen wir mal an, es ist affenheiß oder es ist saukalt oder draußen war Schneechaos, kein Mensch hat einen Parkplatz gefunden. Ja. Also was ist da gerade so los? Und da spontan drauf einzugehen und mit dem Publikum zu interagieren, funktioniert immer ganz gut.
Ja.
Man muss halt auch wissen, nicht immer haben Leute da Lust drauf. Jetzt auch die, die in der ersten Reihe sitzen, heißt ja nicht, dass die sich automatisch dann gerne mit einem unterhalten. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wenn jetzt ein klassischer Vortrag ist, eine Frage zu stellen im Sinne von, wer von Ihnen hat sich schon mal mit veganer Ernährung beschäftigt? Ah, ich sehe, okay, das sind...
Haben Sie schon mal genau eine vegane Weißwurst probiert?
Ja. Genau, genau.
Genau.
Und dann halt so zu gucken und sich weiter voranzutasten. Das wären jetzt so meine Tipps. Hast du noch Ergänzungen?
Ich habe als Ergänzung, womit ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, dass die Leute relativ schnell merken, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt. Mhm. Das ist natürlich immer so die Frage, in welchem Setting, aber wenn es jetzt nicht das... die heftigste oder aufgeladenste Veranstaltung der Welt ist, dann ist es meistens ganz gut, dass die Leute merken, ah ja, der Typ oder die Frau da oben, die ist gut drauf, die kann über sich selber lachen, auch schon bei der Vorstellung oder so, das klappt meistens auch ganz gut. Das sind bei mir immer so Frisuren-Gags natürlich, die immer sehr gut kommen. Oder ja, also dass man aber auch da eine Verbindung schafft, ne? Also von sich und dem Thema des Tages oder so. Das kann man ja auch konstruieren. Und das finde ich auch noch ganz gut. Es ist trotzdem natürlich, ich glaube, gerade der Anfang ist natürlich immer die schwerste Zeit, weil man, jedes Publikum ist anders, jedes Gegenüber verändert sich, auch jeder Raum ist anders. Man muss halt so die ersten Augenblicke überstehen. Und dann mit einer gewissen Sicherheit reinstarten, das haben wir ja auch schon öfter angesprochen, also gerade am Anfang nicht zu viele Experimente wagen, da wirklich sicher reinkommen, dann vielleicht die ersten zwei Gags oder so oder die ersten Geschichten gut planen und dann merkt man schon, aha, okay, auch heute werde ich überraschenderweise nicht aufgegessen vom Publikum, okay, jetzt kann ich was machen und mit der Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, wird man natürlich auch sicherer. Natürlich die Routine kommt, man kann auf Einwürfe mehr eingehen, die vielleicht auch mal kommen. Das kann durchaus passieren, dass jemand noch was reinruft oder so. Oder dass man auch ein bisschen versucht, den Raum ein bisschen mehr auch zu fassen. Also auch mit, also so ein Gefühl für den Raum zu entwickeln. Ach ja, okay, da hinten sitzen ja auch noch welche. Ist das eher so ein Schlauchraum, der so nach hinten geht oder ist der eher so breit? Ändere ich auch mal meine Position auf der Bühne? Ist das möglich? Kann ich da auch mal die Seite mitnehmen? Also rein durch meine körperliche Präsenz. Das fände ich auch noch sehr wichtig. Ja.
Und da an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Tipp, weil manche auch Schwierigkeiten haben mit dem Blickkontakt ins Publikum oder weil sie sagen, ja, ich gucke da irgendwie die erste Reihe, sehe ich und dann ist so ein dunkler Raum und dann weiß ich gar nicht, wo ich hingucken soll. Und da gibt es ja so diese Hilfe, dass man sich einfach ein M zum Beispiel vorstellt und dass man sagt, okay, ich fange also an und beginne von mir aus erste Reihe vorne links, dann gucke ich nach hinten links, dann wandert mein Blick in die Mitte des Publikums, dann wandert der nach hinten rechts im Saal und dann nach rechts vorne. Und da fühlen sich dann schon alle mitgenommen. Und um ganz ehrlich zu sein, also ich habe ja jetzt schon so ein paar Leute gesehen in verschiedenen Lokalitäten und von kleinem Publikum bis wirklich 5000, du nimmst die nicht wahr. Also du siehst die und trotzdem kannst du jetzt nicht sagen, wer saß jetzt wo. Du hast dann vielleicht in der ersten Reihe jemanden, wo du öfter mal hinguckst und manchmal hast du da ja auch prominente Leute oder die dann danach auf die Bühne kommen zu dir, da guckst du natürlich dann auch eher mal hin. Aber ansonsten ist es schon so ein, ich will nicht sagen ein Blick über das Publikum, aber die Leute im Publikum merken das nicht. Die denken ja, ich gucke sie an und trotzdem ist es so ein...
Genau, es ist kein Starren, ne?
Nein,
es ist kein Stieren auf etwas, sondern aber dass man schon mal merkt, so er versucht oder sie versucht jetzt gerade mal so wirklich auch da hinten da die Leute mitzunehmen. Schönes Bild auch in dem Zusammenhang ist ein großes Lasso quasi, um die Leute zu werfen, ja, und die so zu sich zu holen, also gefühlt. Das sind halt lauter so Sachen, um sich den Raum irgendwie zu eigen oder klar zu machen. Also das ist so, es ist manchmal so, dass man Sachen nochmal, also natürlich ist dir klar, wenn du in einem Raum stehst, wie groß der ist, aber dass man es nochmal so einen Schritt bewusster macht. Ah, okay, also da hinten, da bis da hinten sitzen jetzt die Leute, okay, rechts, links gibt's was und so, da sitzen noch ein paar, hier ist auch ein bisschen was frei, das kann ich eigentlich ausklammern.
Und was ich immer mache, ist, egal ob als Moderatorin oder wenn ich einen Vortrag halte, ich gehe wirklich vor der Veranstaltung in den leeren Saal und gehe in die allerletzte Reihe und gucke, wie sieht denn das da aus? Wie sieht es denn in der Mitte aus? Wie ist es ganz links? Wie ist es ganz rechts? Um auch so ein Gefühl für den Raum zu bekommen.
Und absolut.
Also dieser Gang auch vorher auf die Bühne ist unheimlich wichtig, um da die Vertrautheit dann schon mal zu haben. Auch wenn da noch keine Leute sitzen, aber man selber hat dann einfach schon mal die Bühne gesehen.
Ja. Und den Raum. Ne?
Und den Raum, also,
und auch vielleicht, man kann auch manchmal, wenn man Funkstrecken hat, also Funkmikrofone, also auch mal auch sich schon mal anhören, wie klingt man selber im Raum. Das ist auch ganz interessant, wobei natürlich eine große Menschenmenge die Akustik eines Raumes auch verändert. Ja. Aber ich finde schon, also da so ein bisschen Zeit zu verbringen, ist sicher nicht schlecht. Und also das wären, glaube ich, so unsere Top-Antworten in dem Bereich.
Und bei dem Thema Gags, weil du das vorhin gesagt hast, Clemens, da darf man schon auch vorsichtig sein, finde ich. Weil das liegt erstens nicht jedem und es ist auch nicht immer angebracht. Und nicht jedes Publikum ist empfänglich dafür. Also das kann gut funktionieren, finde ich, vor allem, wenn so wie du, der jetzt wirklich regelmäßig präsentiert und auf Bühnen ist und sich dann seiner Sache auch sicher ist. Aber wenn man jetzt es nicht so oft macht und sagt, jetzt haue ich hier an der Stelle meinen Gag raus und ich finde den super, das kann auch richtig daneben gehen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Natürlich, klar. Also, und es kommt, das habe ich ja vorhin auch gemeint, dass so, es gibt halt manche Veranstaltungen, da ist Gag vielleicht gar nicht angebracht, aber das muss man halt auch im Voraus ein bisschen abspüren. Und dann gibt es natürlich Situationskomik, okay, das ist meistens, wenn Leute, also wenn der ganze Raum was mitbekommt, was nicht funktioniert oder so und man nimmt es dann auf, das ist auch immer, glaube ich, ein gutes Band zum Publikum, auch Sachen zu verbalisieren dann nochmal. Und was vielleicht auch interessant ist in dem Zusammenhang, wenn man jetzt so ein Raumgefühl hat oder wenn man auch so eine gewisse Sicherheit hat nach ein paar Minuten, wenn man so merkt, okay, jetzt bin ich hier angekommen, man entwickelt natürlich auch, finde ich, eine gesteigerte Wahrnehmung. Also wenn dies wirklich eine konzentrierte Atmosphäre ist, dann hört man wirklich, dann fängt man an, so ganz, so einzelne Huster zu hören oder irgendwas. Ne? Also man wird so, die Antennen fahren aus und man ist so wirklich voll im Raum. Und da muss man auch erstmal mit umgehen lernen. Also dass man sich da auch nicht irritieren lässt von irgendwelchen Sachen. Also man ist wach und man ist da sozusagen mit all seinen Sinnen. Das macht der Körper, glaube ich, so ein bisschen automatisch, aber dass man da auch manches dann auch lässt, also nicht alles irgendwie verbalisiert und auch auf alles eingeht.
Nee,
das
um Gottes
dann auch
Willen,
so eine feine Abspürgeschichte. Ja. Aber das passiert einfach, ne? Also man nimmt plötzlich Dinge wahr, die vielleicht für das Publikum gar nicht so wichtig sind. Aber das gehört dazu irgendwie.
Ja, absolut. Okay, dann haben wir die Frage mit der Verbindung zum Publikum geklärt. Ja. Ich gucke mal nach der nächsten und zwar, die finde ich besonders schön. Ich weiß jetzt nicht, von wem sie ist, ich lese sie aber trotzdem mal vor. Und zwar, mich würde tatsächlich sehr interessieren, wie viel improvisiert werden muss bei Moderationen, vor allem mit GästInnen, die man nicht so ganz lesen kann. Wie rettet man sich, wenn der Gast totalen Sch labert und er darf aber offiziell nur 2 Minuten reden?
Ja, das ist eine, Also jetzt, es ist ja eine mehrteilige Frage.
Ja,
ne? Also wie viel improvisiert werden muss bei Moderationen?
Also das heißt bei Moderationen, vor allem mit GästInnen, die man nicht so ganz lesen kann.
Ja,
das ist
gut.
Jetzt die Frage. Also wenn ich jetzt so eine klassische, meinst du, es ist so eine klassische Diskussionsrunde gemeint? Wahrscheinlich,
ja,
oder?
Schon, ja, irgendwie. Ja, genau. Oder halt vielleicht auch mal nur ein Talk. Ne? Also vielleicht ist es gar keine große Runde, sondern vielleicht einfach mal ein 1:1 Gespräch oder 1:2 Gespräch auf der Bühne.
Ja,
ja.
Also da würde ich schon auch sagen, also ich sage jetzt einfach mal, wie es ich mache. Meistens ist es ja so, dass man schon nochmal die Möglichkeit hat, während der Vorbereitung mit den Leuten Kontakt aufzunehmen.
Ja.
Und wenn das nicht in der Vorbereitung funktioniert, dann aber doch an dem Abend oder Vormittag oder wann auch immer das Ganze ist, vor der Veranstaltung, dass man da nochmal hingeht und eben sagt, so, ich bin die Moderatorin jetzt hier heute und da sind ja kurze Talks geplant. Also, und dann auch sagen, ganz konkret ist es so, dass man, wir haben 2-3 Minuten Zeit für diesen Talk. Also deswegen ist es empfehlenswert, hier kurze Sätze, kurze Antworten zu machen. Und dann, also dass man die Leute mitnimmt, was kommt da eigentlich auf sie zu? Da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Das bedeutet nicht, also ich rücke jetzt nicht vorher die Fragen raus. Ich sage nicht, ah ja, übrigens, ich habe hier die 3 Fragen für Sie vorbereitet. Das mache ich auf gar keinen Fall. Aber weil oft galoppieren einem die Menschen ja weg, weil sie nicht wissen, dass sie nur 2 Minuten haben oder dass es ganz kurz sein muss. Und der zweite Grund ist, dass oft die Fragestellung zu groß ist.
Mhm.
Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast eine große Frage ist, wenn zum Beispiel, warum ist vegane Ernährung, ich weiß nicht, was ich heute mit vegan habe, keine Ahnung, aber warum ist vegane Ernährung gesund? Ist eine riesengroße Frage.
Ja.
Wo soll der Experte ansetzen? Also da dann lieber sagen zum Beispiel, warum ist Kuhmilch ungesund? So, ganz speziell auf einen Punkt kommen. Also die Fragen wirklich verdichten.
Ja, also ich habe mit den Fragen jetzt, wenn man ganz, ganz unerfahrene Leute hat, also die wirklich auch ein bisschen Schiss haben vor der ganzen, also dass man jetzt von so einem Moderator vor vielen anderen gefragt wird, dann würde ich vielleicht sogar raten, auch mal Fragen abzusprechen, tatsächlich, weil sonst die Leute sind so aufgeregt teilweise, ich stand schon neben zitternden Leuten, also wo ich es körperlich auch also gesehen und gespürt habe. Und wenn ich die vorher nicht, also wenn ich A, das Gespräch nicht gemacht hätte und B, nicht schon eine gewisse Fragegeschichte, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Deswegen, das hat denen Sicherheit gegeben.
Genau, also wenn da keine Profis am Start sind oder ich sage jetzt mal PolitikerInnen, die sowas öfter machen.
Genau.
Klar, und wenn das jetzt irgendwo in einem Unternehmen ist und da ist jetzt eben jemand, der auf der Bühne steht und soll dazu was sagen, dann ist es schon so, dass es besser ist, es vorher abzusprechen, weil du den Leuten dadurch Sicherheit gibst, das ist klar.
Ansonsten ist natürlich so eine Sache, also du wirst nie ganz die Kontrolle haben über deine Gäste, das muss dir klar sein. Bei allen Absprachen, bei allen Vorgesprächen, die du auf jeden Fall machen solltest, kann es immer passieren, dass ein Gast dann doch was anderes macht, dass er natürlich doch länger wird als gedacht in irgendwelchen Aktionen. Das hat man nicht zu 100% in der Hand. Und dann muss man eben auch entscheiden, wie stark gehe ich jetzt als Moderator da rein? Kann ich sehr heftig machen. Ne? Also ich kann wirklich bis zum Mikrofon wegziehen. So. Das ist schon heftig, natürlich. Aber wenn es jetzt wirklich, klassisches Beispiel wäre jetzt ein prominentes Beispiel, Hart aber fair, wo Luis Klamroth da schon mal, also da muss er den Leuten wirklich, da stellt er sich vor die Leute und sagt ihnen quasi auf 50 Zentimeter Entfernung, jetzt lassen Sie mich mal ausreden oder so.
Mhm.
Weil sonst diese Politiker einfach nicht aufhören zu reden und alle durcheinander reden und so. Also da ist natürlich, das ist natürlich ein heftiges Setting, aber das kann alles passieren. Und dann muss ich auch als Moderator mal stark sein, weil ich bin der Anwalt des Publikums und ich muss gucken, dass da nicht jemand eskaliert. Manche brauchen vielleicht dann wirklich mal eine harte Ansage. Allerdings gibt es halt auch Rahmen, wo das schwierig ist. Ne? Also ich kann nicht bei, also einen Preisträger, der gerade einen Preis gewonnen hat, wenn ich dem dann das Mikro aus der Hand reiße, dann kommt es vielleicht nicht so gut an beim Publikum. Also diese dauerndes Abwägen, ich bin der irgendwie den Veranstaltern verpflichtet, ich bin aber auch dem Publikum verpflichtet, ich bin auch irgendwie den Gästen verpflichtet. Ja. Und diese Entscheidungen, die muss ich treffen. Und die sind natürlich am Anfang auch schwieriger als mit einem gewissen bisschen Routine oder mit mehr Routine.
Ja, also ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nie erlebt bei Diskussionsrunden, dass jemand komplett weggaloppiert ist. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Bayerischen Landtag mit Professor Helmut Karasek, der ja leider nicht mehr lebt, der große Literaturkritiker. Und da ging es um das Thema Flucht und Vertreibung. Ein riesengroßes Thema.
Ja, Wahnsinn.
Und wir saßen da, Herr Karasek und ich, und im Bayerischen Landtag waren 400 Vertriebene. Und das war hochinteressant, was er gesagt hat, aber er ist halt auch so einer gewesen, du stellst ihm eine Frage.
Und er redet eine halbe Stunde.
Und er redet eine halbe Stunde, es war unendlich. Das Gute war aber im Vorfeld, dass Herr Karasek und ich telefoniert hatten und wir haben beide festgestellt, wir interessieren uns beide für Fußball und wir wussten beide, an dem Tag der Veranstaltung ist das Champions League Halbfinale zwischen Real Madrid und Bayern München. Und wir wussten beide, wir möchten es gerne sehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen spätestens um die Uhrzeit fertig sein, damit wir das Spiel gucken können. Das haben wir dann auch hinbekommen und haben dann eben im Senatssaal dieses Spiel geguckt, was sehr unterhaltsam war. Aber ja, du musst, also eine Taktik, die ich habe, ist, wenn jemand wirklich eine Frage nicht beantwortet, dass man da nochmal bestimmt, aber charmant sagt, das war nicht meine Frage. Mhm. Annalena Baerbock hat mal gesagt, aber das war meine Antwort. Das finde ich auch sehr schlagfertig. Das kann man natürlich so machen. Oder, was ich auch schon gemacht habe, ist, wenn jemand wahnsinnig lange spricht, dass ich sage, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Ich könnte Ihnen wirklich stundenlang zuhören, aber mit Blick auf die Uhr und die nachfolgenden Sendungen, wir müssen jetzt hier auch mal weiterkommen. Deswegen ganz konkret, was ist jetzt Ihr Punkt? Und da,
quasi auch mal auf die Organisationsebene gehen.
Ja, ne? Natürlich, natürlich. Und aber ich finde charmant. Also wenn du so oberlehrerhaft daherkommst, das geht gar nicht. Und was ich auch mal erlebt habe, das war im letzten Jahr bei einer Veranstaltung, da war ein Keynote-Speaker gebucht und der war gebucht, ich glaube, für 45 Minuten. Mhm. Abendveranstaltung, Gala-Veranstaltung und so. Und der war also zwischen Vorspeise und Hauptgang. Jetzt hat er aber nicht 45 Minuten gemacht, sondern der war halt nach 75 Minuten immer noch nicht von der Bühne unten. Und dann kamen natürlich die Veranstalter ganz aufgeregt. Ja, Katja, jetzt, und dann sag ich, ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja jetzt nicht auf die Bühne gehen und sagen, Herr, sowieso, wahnsinnig interessant, was Sie sagen, aber jetzt wäre es halt Zeit für den Hauptgang. Das geht dann nicht mehr. Da musst du dann einfach sagen, okay, der hat sich null an die Absprache gehalten. Mhm. Alles kommt jetzt in Verzug. Der Koch vom Catering, der war natürlich stinksauer. Das lief dann nicht optimal. Aber das ist dann auch nicht mehr jetzt die Aufgabe des Moderators, weil ich kann es nicht retten. Ich kann ja nicht in die Keynote grätschen und sagen, Sportsfreund, wäre jetzt Zeit, 5 Minuten hasch noch und dann ist aber Schicht im Schacht. Gell, Pfitti, geht ja nicht.
Man könnte höchstens, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann in so einer Situation, wobei du wusstest ja auch nicht, dass er so unprofessionell in Anführungsstrichen ist, dass man im Voraus ausmacht, du gib mir mal ein Zeichen nach 40 Minuten oder so. Ne? Mhm. Also wenn man sich schon so gut irgendwie, sagen wir mal.
Aber damit konnte man nicht rechnen. Also es ist wirklich ein Keynote-Speaker, der das sehr häufig macht und der
dann ist
auch,
es natürlich einfach auch unprofessionell, muss man an der Stelle sagen.
Einen fünfstelligen Betrag für die Keynote bekommt, muss man auch mal sagen.
Ich weiß es zum Beispiel von Fortbildungen bei Ärzten, die ja hart getaktet sind. Die machen lange Tage, da kommt wirklich alle halbe Stunde, alle Dreiviertelstunde ein neues Thema, ein neuer Speaker, eine neue Speakerin. Da gibt es dann halt so Ampelsysteme. Dann ist es aber auch so der Deal für alle. Also es ist völlig klar, der Moderator wird irgendwann sagen, vielen Dank, Sie haben noch eine Minute oder so. Also es ist sozusagen von Anfang an das Setting so ausgerichtet, dass es, also, ne, also es gibt so Vereinbarungen, die quasi auch irgendwie alle, wahrscheinlich alle kommuniziert bekommen und alle quasi unterschrieben haben. Und dann muss das, weil sonst kommst du ja nicht voran. Ne? Und aber ja, es ist schwierig, wenn Leute da, ja, das gehört eben zur Professionalität auch dazu. Mich hat es auch wahnsinnig geärgert, wo ich einmal ein Benefizkonzert moderiert habe und da wollte ein Ministerium einen minutengenauen Plan von Musik und Talk und alles. Wir haben das alles geschickt. Das kann man mit Musik ja gut machen. Man weiß, wie viel sowas dauert. 3 Minuten, dann kommt hier 2 Minuten der Moderator mit irgendwas, dann kommt ein Talk mit dem Chorleiter, was auch immer. Und wenn dann aber der Minister, der das angefordert hat, sein Grußwort völlig überzieht, also völlig den Plan sprengt, und auch der nachfolgende Grußwortredner das Gleiche macht, obwohl er das natürlich auch wusste, dann kriegt er von mir halt auch mal einen Spruch. Also da habe ich dann halt gesagt, also wenn wir beim Radio so planen würden, wie Sie gerade Ihre Grußworte in der Länge, da kämen wir ja nicht mehr auf einen grünen Zweig. Damit hatte ich mein Publikum auch in dem Fall, weil die haben das auch gemerkt, dass da eben der Rahmen gesprengt wurde. Ne? Mhm. Grußworte sind sowieso, also
die sind so verzichtbar.
Ja, also es gibt ganz, ganz wenig Leute. Es gibt schon Leute, die gute Grußworte halten können, gar keine Frage. Aber viele, leider, und dann vor allem die Menge. Also ganz ehrlich.
Also da geht einfach mal ein Tipp raus an der Stelle, weil ich schon so viele Veranstaltungen erlebt habe. Und häufig bin ich ja schon eingebunden in die Veranstaltungskonzeption.
Ja.
Und dann heißt dann, ja, also da kommt auf jeden Fall das Grußwort. Und da haben wir eben noch den Bundestagsabgeordneten und den Staatssekretär erwarten wir auch. Und dann soll die Landrätin soll noch was sagen. Und dann sage ich häufig, Mensch Leute, macht doch eine ganz kurze Talkrunde. Weil erstens, die ganzen Referentinnen und Referenten haben überhaupt keinen Bock, so ein Grußwort zu schreiben.
Erstens
zweitens, es ist fürs Publikum wesentlich unterhaltsamer, wenn wir eine kurze Talkrunde machen. Wir sparen unheimlich viel Zeit und es ist ja auch so, Grußworte sind ja nicht abgesprochen. Also es weiß ja nicht der Staatssekretär, was die Landrätin sagen will. Also hast du da die Redundanz und es ist so langweilig. Also deswegen kurze Talkrunde oder... Also Grußworte einfach komplett weglassen.
Also es müsste quasi, wenn man das wirklich, also wenn man es mit Grußworten machen will, da bräuchtest du wirklich A, super gute Schreiber, also da müsstest du wirklich, und dann müssten die quasi von einer Überinstanz noch irgendwie kontrolliert werden, damit es sich nicht zu sehr doppelt, aber also
habe ich noch nie erlebt.
Ich auch noch nicht. Also das ist ja, also das ist wirklich, und wie gesagt, also wenn die Leute da auch keinen eigenen Bezug zu haben, dann wird das halt auch eine Floskelparade hoch 3000 und...
Aber es ist häufig von Veranstaltern auch...
Gewünscht, ne?
Gewünscht und gerade natürlich in Wahlkampfzeiten auch von den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern auch gewünscht, dass sie sich da auf der Bühne zeigen können und ist alles verständlich und trotzdem denke ich, wir machen es ja auch fürs Publikum vor allem und die sollen eine gute Zeit haben.
Ja. Und also man kann, also ich weiß das aus dem Radiobereich schon, also man kann. Das haben uns Leute manchmal nie geglaubt, aber wenn man Live-Sendungen macht, auch mit Musik und so weiter, man kann Sachen minutengenau planen, das weiß man auch vom Fernsehen, aber dann muss halt jeder sich daran halten und dann funktioniert sowas. Aber wenn sobald die ersten ausscheren und das auch so ein bisschen quasi die Runde macht, ne, dann hast du halt dann wird aus einer Stunde locker 1,5. Das geht ganz, ganz schnell.
Ja.
Und ja, und trotz aller Warnungen und trotz aller Vorarbeit und man spricht mit den Leuten, die du die, es ist dann trotzdem 50% mehr. Und das ist dann schon schade, weil man dann oft denkt, so es halten sich viele Leute daran und es gibt so 2, die ausscheren oder so und schon hast du nicht mehr das Timing. Und muss man manchmal dann akzeptieren, schade, aber da fehlt manchen Leuten dann irgendwie das Gespür. Ich weiß es auch nicht.
Ja, ich glaube auch, dass...
Es ist übrigens super, an der Stelle, lass mich das noch kurz sagen. Ich hatte einmal ein Grußwort, das aufgenommen war. Das heißt, kann man ja sagen, Markus Söder war nicht vor Ort, sondern es war aufgenommen. Ja, und dieses Grußwort war halt 2:30. Und da das aufgenommen war, war das halt in der Probe 2:30 und... dann später auch 2:30.
Ja.
Damit kann man planen.
Ich wollte gerade eben sagen, ich glaube, das Problem ist häufig, dass die Grußworte dann ja auch nicht laut gesprochen werden, sondern es ist so Pi mal Daumen, denkt der Referent, ja, das sind so, keine Ahnung, wir haben jetzt
1000
hier 8
Zeichen oder so.
Genau, 8 Seiten und es ist so ungefähr 7 Minuten. Und ja. Jetzt nimmt aber der Redner noch Bezug auf etwas, was der Vorredner gesagt hat ja. Und sagt, sehr geehrte Frau Landrätin, bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, dass eben der Ausbau der Bahnstrecke sowieso und da muss ich und jetzt. So, dann hat er 2 Minuten schon mal irgendwas anderes gesagt und genau. Dann kommt erst das eigentliche Grußwort und dann funktioniert es nicht mehr und das ist dann wirklich schade für alles, was danach folgt, weil ja, dann ja. Wird es halt wirklich zäh.
Das versendet sich.
Okay, ja. Also wir sind jetzt so ein bisschen...
wir verlieren uns hier auch.
Im Timing. Wir wollten ja eine ganz kurze Folge machen.
Wir wollten aber eine ganz kurze Folge machen, aber wir haben jetzt auch schon alles beantwortet, glaube ich.
Haben wir eine, also eine ist doch noch, warum hat man Lampenfieber und kann vor dem Auftritt kaum atmen?
Ah.
Also eigentlich, ja, ich glaube, das hat... Moderatorenlegende Jürgen Turcotte gefragt, der Grüße gehen raus, keinen Lampenfieber mehr hat. Ich glaube, es ist, also wir haben das ja, glaube ich, auch schon mal geklärt mit unserem Neurologen, oder?
Ja. Mit Professor Dr. Volker Busch und ja, letztendlich, also um's kurz zu machen und so erkläre ich in allen Trainings, ist eben, dass ich finde Lampenfieber, diese Reaktion, die wir ja haben, die ja durch die Stresshormone ausgelöst wird, ist ja eine geniale Erfindung unseres Körpers. Weil wenn wir mal zurückdenken, so unsere Altvorderen, als die unterwegs waren, waren die ja nur in ihrer Sippe sicher. So. Ja. Und wenn jetzt mal einer gesagt hat, Mensch, weißt du was, heute möchte ich mal nicht mit euch unterwegs sein, ich gehe jetzt heute mal alleine zum Brombeeren pflücken und ist dann einer fremden Sippe begegnet, schlecht. Damals absolute Lebensgefahr. Und dann
alleine?
Oder egal, ob es der Säbelzahntiger war oder so, also er war halt in Lebensgefahr. Und der Körper hat gesagt, Mensch, saublöd, Lebensgefahr. Da gucke ich jetzt mal, dass ich dich aus der Situation rausbekomme. Und deswegen das viele Adrenalin, das viele Cortisol, das viele Noradrenalin, was ja dann unseren Körper in die Lage versetzt, eben zu kämpfen oder zu fliehen. Also wir haben dann eben diesen krassen Herzschlag, weil die Durchblutung funktionieren muss. Wir haben, wenn wir ja auch Lampenfieber haben, beispielsweise nicht mehr wahnsinnig viel Appetit. Das liegt halt auch daran, weil wir ja im Kampf oder auf der Flucht brauchen wir jetzt irgendwie keinen satten Magen, sondern müssen möglichst leicht sein. Deswegen gehen wir auch so häufig auf die Toilette. Und zittern, weil der Muskeltonus angespannt ist. Also an sich eine super Erfindung des Körpers, um unser Leben zu retten. Nur auf der Bühne geht es halt nicht mehr darum, unser Leben zu retten. Deswegen ist dann diese Reaktion ist immer noch da. Also unser Körper ist immer noch in Lebensgefahr. Und die Reaktion, die körperliche, was wir spüren, ist immer noch das Gleiche.
Genau, und ich glaube, jetzt ist es halt nicht mehr der Säbelzahntiger, der kommt, sondern es ist eher der soziale Druck.
Es ist immer noch die fremde Sippe, die genau. Da vor uns sitzt. Und jetzt ist es halt so, wir haben halt jetzt so einen Bewertungsstress. Also wir haben jetzt die Situation nicht mehr selber im Griff, dass wir eben kämpfen, sondern jetzt werden wir bewertet vom Publikum. Wie finden die die Präsentation? Was sagt der Chef dazu? Verkaufe ich mein Produkt? Und das stresst uns dann maximal. Und natürlich, Lampenfieber hat ganz, ganz viele Ursachen. Also es wäre eine extra Folge, das zu machen. Und wir haben ja auch schon ganz oft darüber gesprochen. Aber jetzt zuletzt hatte ich wieder jemanden hier, ganz große Versagensangst, ganz viel negative Glaubenssätze, die Angst, im Mittelpunkt zu stehen, was falsch zu machen. Also daher kommt es. Und warum nimmt es uns die Luft zum Atmen, Clemens?
Naja, weil quasi man kommt auch, der Körper kommt auch in Stress, ne, pumpt sich quasi hoch und braucht vielleicht auch mehr Energie, aber man ist nicht mehr so entspannt und lässt den Atem schön kommen und tief, sondern versucht es dann irgendwie so flach und nach oben zu bringen und so weiter, künstlich vielleicht auch und deswegen ist ja häufig auch ein Ansatzpunkt zu sagen, ich gehe jetzt über die Atmung wieder und sage, so, jetzt atme mal ganz tief aus.
Ja.
Lass den Atem mal kommen, versuch mal den wirklich nach unten in den Körper zu bringen, also so Richtung Bauchnabel, sage ich mal so ganz grob. halt mal deine Hand drauf, versuch da mal wieder. Und dann merkt man schon, ah ja, jetzt komme ich da langsam runter. Ich meine, ich werde Lampenfieber, das wissen wir alle, nicht völlig eliminieren können. Aber so eine gewisse Grundspannung ist ja eh ganz gut. Aber ich muss halt wegkommen oder versuchen, wegzukommen von diesem ganz extremen körperlichen.
Ja. Und man muss ja auch sagen, das Gegenteil von Lampenfieber ist ja nicht Souveränität, sondern das Gegenteil von Lampenfieber ist Indifferenz. Also wenn es mir egal ist, wenn ich dann nichts mehr spüre, dann habe ich kein Lampenfieber mehr. Und ich vergleiche das auch immer mit einem Date. Also wenn du das erste Date hast mit einer Person, die dir wirklich wichtig ist und wo du großes Interesse daran hast, dass sich daraus etwas Längerfristiges entwickelt, dann hast du natürlich eine andere Anspannung und Aufregung, als wenn du sagst, naja gut, ja, geh mal einen Kaffee trinken. So. Also wenn es um was geht, dann haben wir diese Anspannung und die darf auch da sein. Weil Lampenfieber macht uns wach, Lampenfieber gibt uns Energie und da sind wir auch hochkonzentriert. Und ich habe es noch nie erlebt, auf der Bühne zu stehen und gleichzeitig müde zu sein. Das funktioniert nicht. Also deswegen Lampenfieber auch einfach zu akzeptieren und zu sagen, das ist schon gut, dass es da ist. Ja, nur, wie du richtig sagst, es darf einen nicht hemmen, es darf einen nicht blockieren.
Ja. Und da ist natürlich auch das Umfeld wichtig, in dem jemand ist. Ne? Also das ist natürlich auch manchmal ein bisschen toxisch in diese Richtung. Wenn die Leute so unter Druck stehen und so viel negativen Druck bekommen, ja, dann werden sie auf der Bühne irgendwann nicht mehr frei sein. Das ist ganz klar. Also das ist ja jetzt irgendwie, das hat gar nichts, also das passiert alles im Voraus schon und das nehmen die Leute dann alles so als Rucksack auf die Bühne mit und der ist halt echt schwer. Also und unsere Aufgabe ist es dann manchmal in Trainings, diese Rucksäcke wieder ein bisschen leichter zu machen, aber es gibt halt Leute, die haben da ganz schön was angesammelt über die Zeit, schlechte Erfahrungen und so weiter und da wird man dann ganz schnell zum Hobbypsychologen, sage ich mal. Ganz vorsichtig.
Wobei man da wirklich sagen muss, da muss man ganz sensibel sein. Und es gibt Bereiche, wo ich auch ganz klar sage, das ist jetzt hier nicht mehr meine Aufgabe. Nee. Das kann ich auch nicht mehr und das will ich auch nicht mehr verantworten. Und was ich sagen will, ist aus meiner Erfahrung wirklich von so unendlich vielen Trainings und Coachings, dass dieses, was hilft gegen Lampenfieber, ist ja bei jedem unterschiedlich. Aber das Ding der Vorbereitung und der Übung, also dieses laute Üben, was ja für uns zum Alltag gehört, weil wir wissen, okay, wir müssen das laut durchgehen, was nichts mit Auswendiglernen zu tun hat. Aber dieses, ich mache mich gemein mit meinem Text, mit dem, was da auf mich zukommt, ich groove mich da ein. Das machen die allerwenigsten. Und wenn die das dann mal verinnerlicht haben, dass da einfach auch Arbeit dahinter steckt und dass das Sicherheit gibt, wenn du dich gut vorbereitest, wenn du weißt, was kommt auf dich zu, du übst es und dann noch deinen Körper zu unterstützen, mit dem Stress gut umzugehen, indem du eben richtig atmest, indem du dich vorher bewegst, um das Adrenalin loszuwerden, indem du eben auch viel stilles Wasser trinkst und es gibt ja noch viele andere Tipps, dann funktioniert es auch. Aber ohne Übung und ohne Vorbereitung, also habe ich noch niemanden erlebt, der sagt, da habe ich aber mein Lampenfieber wirklich sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Noch nie erlebt. Also, ja.
Ja, also ich würde sagen, das war's, oder? Für die Folge. Ich glaube, wir sind lang genug. Wir haben uns eine kurze Folge vorgenommen, Katja.
Ja.
Aber sie ist it escalated quickly. Yeah. Aber ja, also wir
hauen einfach nochmal was raus, Clemens, es gibt ja so viel auch zu besprechen. Also,
Ja, ich hoffe, dass es den Leuten auch was mitgibt natürlich. Unsere Gedanken sind natürlich subjektiv, das muss man auch immer dazu sagen. Es gibt viele andere Gedanken auch in dem Bereich, aber ich glaube, auch was so unsere Erfahrung jetzt, wir machen den Podcast jetzt über ein Jahr, es gibt schon so Grundtendenzen, die wir übergreifend erkennen können, auch bei unseren Expertinnen und Experten. Und also ob es jetzt die Vorbereitung ist, ne, oder viele schätzen auch das Lampenfieber, zumindest eben diese Grundspannung, die man da so hat. Also da müsst ihr einfach nochmal so unsere Folgen quer hören.
Ja.
Da gibt es natürlich nochmal ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ich glaube, da kann man sich auch einiges für sich selber dann rausholen und am besten natürlich immer ausprobieren. Also offen sein für Dinge, das habe ich auch mal von einem Dozenten zurückgemeldet bekommen. Also was er damals gut fand bei mir, Gott sei Dank ist mir das damals irgendwie gelungen, der hat halt gesagt so, ey, du bist immer irgendwie offen, du sagst, du machst nicht sofort zu, sondern du probierst einfach mal aus. Das heißt nicht, dass man dann immer erfolgreich ist, aber sozusagen nicht gleich irgendwie so die Schotten dicht machen, sondern einfach mal ausprobieren. Und es gibt auch unkonventionelle Wege. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen, auf jeden Fall. Und manchmal dauert es auch ein bisschen, bis man seinen Weg findet. Aber wenn man nicht offen ist, dann wird man den wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer finden, schätze ich
also
mal.
Die Offenheit ist schon wichtig und es begegnet mir, also in letzter Zeit habe ich wirklich so 2-3 Leute, die ein Coaching bei mir gebucht haben, weil sie sich in verschiedenen Bereichen verbessern möchten oder wissen möchten, wie es funktioniert. Und wenn wir uns das dann angucken, dann gehen die total in den Widerstand. Dann wirklich habe ich in letzter Zeit erlebt, die dann sagen, ja, also, aber es kam halt schon gut an, die Präsentation. Oder wenn wir dann über die Foliengestaltung sprechen und ich sage, okay, also so hat man es 1998 gemacht, ist jetzt nicht mehr so Stand der Dinge. Ja, aber ich finde es schön. Und also da erreiche ich auf jeden Fall Aufmerksamkeit beim Zuschauer. Dann wird es halt auch echt schwierig. Und wenn du dann Übungen machen willst und dann, nee, und dann wollen die nicht, dann habe ich mich manchmal auch gefragt, okay, ich verstehe jetzt gar nicht, warum du hier bist. Das ist wie, wenn ich eine Ernährungsberatung buche und jemand sagt zu mir, Frau Vogt, es wäre auf alle Fälle gut, wenn Sie einfach jetzt mal für längere Zeit den Zucker reduzieren. Und ich dann aber sage, ja, aber Moment, Zucker ist ja auch gesund. Und so schlimm ist jetzt der Zucker nicht.
Und
ja?
Der gibt mir auch Energie.
Der gibt mir auch Energie und ich möchte ungern jetzt auf den Zucker verzichten. Ich möchte aber trotzdem sehr, sehr gerne abnehmen. Wie funktioniert es trotzdem? Es gibt halt nicht die Wunderpille, die gibt es auch jetzt nicht beim Präsentationstraining oder beim Interviewtraining oder bei dir beim Sprechtraining.
Nee.
Das gibt es nicht, sondern es geht immer um die persönliche Entwicklung und das, was man bereit ist auszuprobieren und zu geben. Und natürlich muss man nicht alles nachmachen, was wir da so vorgeben.
Nee. Man kann auch sagen, du, das hat mir gar nichts gebracht. Aber das ist ja auch eine Erkenntnis.
Ja.
Dann muss man eben was Neues suchen. Und vielleicht muss man dann auch mal zu einem anderen Trainer gehen oder zu einem anderen Lehrer sozusagen, der einen anderen Zugang hat oder der die gleichen Dinge, am Ende sogar dieselben, anders beschreibt oder andere Wege zeigt. Das ist natürlich auch spannend, weil man, also ich habe das zumindest so bei mir gemerkt, dass ich also durch unterschiedliche Lehrer auch unterschiedliche Inputs bekommen habe oder Wege, aber das Ziel war letztendlich immer irgendwie da. Ne? Also
ja.
Das war jetzt nicht so unterschiedlich.
Ja.
Und
ja.
Und wenn man merkt, so diese eine Sache, die ist zwar, die mag für viele Leute funktionieren, aber für mich funktioniert sie nicht, ja gut, dann nicht. Dann muss man gucken, dann gibt es vielleicht noch eine andere Idee. Und es gibt viele Ideen mittlerweile, glaube ich. Also so.
Ja, absolut, absolut. Nee, und wir haben auch noch viele Ideen für unseren Podcast. Also wir werden demnächst auch wieder, um das mal zu sagen, ja klar werden wir wieder Gäste haben. Wir haben
absolut.
Ja schon ganz viele Zusagen, da kommen ganz interessante Frauen und Männer. Aber wenn euch das jetzt gefallen hat, diese Content-Folge, und ihr sagt, okay, da gibt's noch Sachen, die ich gern von Clemens und Katja wissen möchte, dann schickt uns da einfach gerne eine Nachricht oder kommentiert.
Und
folgt
dann
uns auch gerne auf Instagram, also da sind wir ja super aktuell und dann, wir machen es ja für euch.
Ja.
Und
bisschen auch für uns, aber mal hauptsächlich für euch.
Ja, ja. Also das ist immer eine große Freude. Und vor allem bei uns ist ja so, Clemens, wenn wir die Aufnahme hier starten, wir wissen nicht, was dann passiert, was bei Rom kommt, wie sich das entwickelt.
Das, ja, also heute auch wieder, ne?
Ja.
Das war, aber ich fand's spannend. Ich hoffe, die FragenstellerInnen sind zufrieden mit unseren Antworten. Und ja, dann wünschen wir euch eine gute Zeit und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
So machen wir's. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Marin Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt 2024.